Ganz herzlichen Dank für alle Gebete, die uns spürbar begleitet haben, meine Frau und mich, auf der Reise in die Vereinigten Staaten. Mittelpunkt dieser Reise war ja die Shepherd's Conference in Los Angeles in der Gemeinde von John MacArthur. Bruder Nordsieg war auch schon mal mit dabei vor 3 Jahren, kann sich das gut vorstellen. Diesmal waren es über 3000 Teilnehmer aus 48 Ländern. Eine bewegende, stärkende Zeit mit vielen guten Predigten, intensiver geistlicher Gemeinschaft. Und jetzt freuen wir uns, dass wir wieder zurück sind und hoffen, dass einiges davon doch auch wieder zurückfließen kann hier in unsere Gemeinde. Im Rahmen dieser Konferenz gab es an einem Nachmittag ein internationales Treffen, wo Gruppen, die aus fernsten Ländern dort hingekommen waren, auch persönliche Fragen an den Leiter der Gemeinde dort, an John MacArthur, stellen konnten. Und dann traten immer wieder Sprecher auf, die sagten, können Sie zu uns kommen und auch bei uns Vorträge halten in Haiti oder wo auch immer. Und John MacArthur ist auch schon deutlich über 70, aber er war in hervorragender Verfassung. Das hat mich sehr gefreut. Aber er hat dann immer gesagt, es ist eigentlich besser, wenn derjenige, der die Predigten hält, in der Landessprache auch reden kann. Das ist in der Regel besser, es ist direkter und man braucht dann keinen Übersetzer. Und um das zu unterstreichen, erzählte MacArthur dann humorvoll von folgender Begebenheit. Er hatte das erlebt beim Einsatz in der Ukraine, wo er selber Veranstaltungen durchführte und bei einem solchen Gottesdienst, wo er zu predigen hatte, im ersten Teil der Veranstaltung, wurde ein Lebenszeugnis eines Amerikaners im Anfangsteil gebracht. John MacArthur kannte diesen Amerikaner nicht, aber der erzählte nun, wie er Christ geworden war und wurde dann in die ukrainische Landessprache übersetzt. Und MacArthur sagte, dieses Zeugnis war furchtbar. Also der Sprecher stellte sich selbst total in den Mittelpunkt. Er prahlte mit den Sünden aus seiner Zeit, bevor er Christ geworden war. Er sagte nichts eigentlich, was Christus groß gemacht hätte. Und hinterher sagte MacArthur dann zu dem Übersetzer, ach, es tut mir so leid, dass hier so jemand so ein Zeugnis geben konnte und dann noch als Amerikaner. Und der Übersetzer beruhigte John MacArthur und sagte, keine Sorge, don't worry, Sie haben nichts davon mitbekommen. Ich habe etwas ganz anderes übersetzt. Dann sagte John MacArthur, jetzt wissen Sie, warum ich es für besser halte, wenn immer in der Landessprache geredet wird. Das ist ein gutes Beispiel für eine gescheiterte Kommunikation. Für eine gescheiterte Kommunikation. Der Redner glaubte, die Hörer hätten verstanden, was er sagte. Und die Zuhörer dachten, der Redner hätte gesagt, was sie verstanden. Und in Wirklichkeit waren sie nicht zueinander gekommen. Ohne Verstehen gibt es keine Brücke zueinander. Gibt es keine Brücke ohne Verstehen. Ohne Verstehen gibt es keine Gemeinschaft. Und das ist der Grund, warum Gott uns sein Wort gibt. Das ist der Grund, warum Gott uns seinen Sohn geschickt hat. Das ist der Grund, warum Gott uns den Auftrag gegeben hat, sein Wort zu predigen, solange wir die Zeit und die Möglichkeiten dazu haben. Weil Gott darum ringt, sich mit uns zu verständigen, von uns verstanden zu werden. Weil es Gott ein Herzensanliegen ist, dass wir verstehen, wer er ist. Dass wir verstehen, wie er uns sieht. Dass wir verstehen, wie wir zu ihm kommen. Und dieses Verstehen ist auch, aber nicht nur ein intellektuelles Verstehen, sondern Gott will, dass wir ihn verstehen, weil er Gemeinschaft mit uns sucht. Weil er uns in eine persönliche Beziehung zu sich hineinholen will. Und das ist Gottes tiefer Schmerz, wenn Menschen ihn nicht verstehen. Wenn Menschen vor dem Evangelium stehen bleiben, draußen stehen bleiben, wie vor einer verschlossenen Tür. Es ist Gottes tiefer Schmerz, wenn Menschen verharren in ihrer Ignoranz und in ihrer Ablehnung ihm gegenüber. Und es ist Gottes jubelnde Freude, wenn Menschen ihn erkennen, wenn Menschen ihn verstehen, wenn Menschen auf seine Anrede hin sich öffnen, wenn Menschen sich rufen lassen, sich retten lassen, sich heimholen lassen von Gott, dann ist das jubelnde Freude für Gott, so wie es in diesem berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt, wo Jesus sagt, es ist Freude vor Gott über einen Sünder, der umkehrt. Gott will Gemeinschaft mit uns und darum will er von uns verstanden werden. Und das ist die große Frage, haben Sie Gott schon verstanden? Hast du Gott verstanden oder bist du noch blind für ihn? In unserem Predigttext heute Morgen begegnen wir genau diesen beiden Möglichkeiten, genau diesen beiden Situationen, hart nebeneinander. Es ist einer der Bibeltexte, die in diese Passionszeit hineingehören. Und wir wollen das jetzt miteinander lesen. Sie haben den Text vor sich. Lukas Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Er, also Jesus, nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie, also die Jünger, aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da sagten sie ihm, berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr, und nun bitten wir dich, dass du durch dieses Wort auch zu uns redest und dass wir dich sehen. Amen. Man könnte diesen Text auch überschreiben mit dem Thema biblische Augenheilkunde. Biblische Augenheilkunde. Lukas führt uns mit diesem Bericht mitten hinein in die Passion Jesu. Das sind die ersten beiden Verse. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es geht jetzt auf die Kreuzigung zu. Es wird immer dichter, immer enger. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Der Menschensohn, das war ein Titel, mit dem Jesus immer wieder von sich selbst sprach. Das war der angekündigte Weltenrichter, der Messias, den schon das Alte Testament den Menschen bekannt gemacht hat. Er wird kommen. Und Jesus sagt, ich bin dieser Menschensohn, von dem die alttestamentlichen Propheten reden. Und Jesus erklärt seinen engsten Vertrauten erneut, was in den nächsten Tagen geschehen wird und warum er gekreuzigt wird. Er hat das seinen Jüngern ja ausführlich erläutert. Wir haben das in der Bibelstunde in den sogenannten Abschiedsreden Jesu ja uns genau angeguckt, wie intensiv Jesus seine Jünger vorinformiert hat über den Sinn der Kreuzigung, dass er sein Leben dahingeben würde, um stellvertretend für uns die Strafe auf sich zu nehmen, sein sündloses Leben für uns. Er hat ihnen das ausführlich erklärt. Und hier wird es auch nochmal gesagt, wie er sie mitnimmt hinauf nach Jerusalem und nochmal daran erinnert, was die Propheten gesagt haben über ihn. 3 Jahre kommen jetzt auf die Zielgerade. Und wenn einer Jesus hätte verstehen müssen, dann wären es die Jünger gewesen. Wer, wenn nicht sie? Die hatten nun wirklich am meisten von ihm gesehen, von ihm gehört. Die waren am direktesten unterwiesen worden. Aber was lesen wir zu diesem Zeitpunkt? Wenige Tage vor der Kreuzigung, Vers 34. Sie aber begriffen nichts und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was er sagte. Dreimal betont Lukas das. Sie kapieren nicht, sie kapieren nicht, sie kapieren nicht. Und das ist das erste Drama, das sich hier vor unseren Augen abspielt in diesem Bericht. Erstens, Sehende bleiben blind. Sehende bleiben blind. Also wenn jemand viel von Jesus gesehen hatte, dann waren es die Jünger. Sie waren Sehende. Und zwar sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Sie hatten so viel mit Jesus erlebt. Sie hatten so viel mitbekommen. Sie hatten die ganzen Wunder gesehen. Wie er Lahme auf die Füße gestellt hatte. Wie er Blinde sehend gemacht hat. Sogar wie er Tote auferweckt hatte. Sie hatten das alles miterlebt. Sie waren dabei gewesen. Sie hatten die Gespräche miterlebt, die Jesus geführt hatte mit anderen Menschen. Wie er verlorenste Existenzen aus der Gosse herausgeholt hatte. Wie er kaputte Typen heil machte. Sie hatten das alles miterlebt. Sie hatten so viel gesehen. Und drei von ihnen waren auch dabei gewesen. Lukas schildert das einige Kapitel vorher, Kapitel 9, bei der sogenannten Verklärung Jesu. Da hatten sie auch sehr, sehr viel gesehen. Lukas 9, ich lese mal einen ganz kurzen Auszug daraus, ab Vers 28. Es geschah, dass Jesus Petrus und Johannes und Jakobus, drei der Jünger, also auch drei von denen, die jetzt dabei waren, zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, da wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde strahlend weiß. Also eine ganz besondere Situation, wo Gott seinen Sohn noch einmal in besonderer Weise autorisiert, mitten in dieser Welt. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Da ging es also um dieses Geschehen in Jerusalem, zu dem sie jetzt hinaufgehen. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, und jetzt kommt's, sahen sie seine Herrlichkeit. Und die zwei Männer, die da bei ihm standen, sie sahen das. Und Petrus ist dann so überwältigt, dass er sagt, hier ist gut sein, lass uns hier Hütten bauen. Eine für dich, Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Und für uns findet sich dann auch noch was, hat er bestimmt gedacht. Sie haben das gesehen, sie waren Sehende. Und auch im übertragenen Sinne hatten sie viel gesehen. Sie hatten von Jesus ganz viel Einblick in das Alte Testament bekommen. Sie hatten gesehen, wie sich in seinem Leben diese jahrhundertelangen Verheißungen erfüllten. Jesus hat ihnen immer wieder die alttestamentlichen Schriften geöffnet. Hat Bibelarbeit mit ihnen gemacht, wenn sie so wollen. Und er hat ihnen erklärt, was die Propheten über ihn angekündigt hatten. Er hat gesagt, das, was sie mit mir machen, das ist alles im Alten Testament angekündigt. Und was er hier auch schildert in Vers 32, das ist ja eine klassische Kreuzigung durch römische Soldaten. Er wird überantwortet werden, den Heiden, er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Ja, den Heiden überliefert, das waren die Römer, die das Sagen hatten, verspottet, verhöhnt, angespuckt, gegeißelt. Genauso ist es ja dann gekommen. Schläge auf die nackte Haut, das war Geißelung. Mit Lederriemen, an deren Ende kleine Bleistücke sich befanden, die dann in die Haut sich einritzten, sodass das Blut floss. Und Jesus sagt, die Propheten haben das alles angekündigt. Und das kann man nachprüfen, was Jesus hier sagt. Es gibt im alttestamentlichen Befund ganz viele Hinweise darauf, dass der Messias schwer leiden wird. Das haben wir hier schon oft thematisiert, zum Beispiel Psalm 22 in Vers 17 und 18. Da steht, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Psalm 22, das empfehle ich Ihnen sehr zur Lektüre in dieser Passionszeit. Das liest sich wie eine Dokumentation über die Kreuzigung. Psalm 22. Und als König David das aufschrieb, das müssen Sie wissen, da gab es diese Strafe in Israel noch gar nicht. 1000 Jahre vor Christus hat David das nämlich aufgeschrieben. Da gab es diese Strafe noch gar nicht in Israel. Aber von Gott geleitet hat David vorausgesagt, was 1000 Jahre später in Jerusalem mit dem Messias passieren würde. Das ist wie ein Beweis der Wahrheit der Bibel. Und es kam dann genau so, die Heiden, die Römer haben Jesus gekreuzigt, sie haben seine Hände und Füße mit stumpfen Eisennägeln durchstoßen. Eine grauenvolle Prozedur. Sie haben so seinen Körper dann an einen Holzpfahl gehängt. Das jüdische Strafrecht kannte diese Strafe gar nicht. Im jüdischen Strafrecht wurde Todesstrafe durch Steinigung vollzogen und nicht durch Kreuzigung eigentlich. Das war ein Teil des römischen Rechtssystems, das wurde von den Römern durchgesetzt. Erst 63 vor Christus wurde Palästina ja römische Provinz, wie wir wissen. Also machen Sie sich das einfach nochmal klar. Die im Psalm 22 geschilderte Todesart gab es in Israel erst 1000 Jahre später. Und Psalm 22 wird erfüllt durch eine römische Kreuzigung. Es gibt keinen anderen Menschen in der ganzen Weltgeschichte, dessen Leiden und Sterben Jahrhunderte vorher in allen Einzelheiten beschrieben wurde. Keinen. Gott selbst hat es Jahrhunderte vorher angekündigt. Und daran sehen wir doch, dieses Leiden ist nicht zufällig. Hier tobt sich nicht einfach nur menschliche Willkür aus, sondern mit diesem Leiden verfolgt Gott einen verborgenen und dann immer offenbarer werdenden Plan. Und all das hatte Jesus ausführlich erläutert. Er hatte es seinen Jüngern wieder und wieder erklärt. Und wie reagieren sie? Sie hätten einfach nur das Alte Testament aufschlagen müssen und vergleichen. Was steht hier? Jahrhunderte vorher aufgeschrieben. Was geschieht mit Jesus? Aber Lukas schildert schonungslos, was sie wirklich machen. Vers 34, sie begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Sehende bleiben blind. Verstandesmäßig hätten die Jünger längst sehen müssen, es läuft alles nach Plan. Es läuft alles nach Plan. Und trotzdem begreifen sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Und das ist so gravierend, dass Lukas das dreimal formuliert. Es hätte ja eigentlich eine Formulierung gereicht, aber es wird dreimal mit Synonymen ausgedrückt. Sie begriffen nichts, es war ihnen verborgen und sie verstanden es nicht. Wahrscheinlich auch, weil sie etwas anderes erwartet hatten. Sie hatten wahrscheinlich erwartet, Jesus vertreibt jetzt die Römer. Sie hatten erwartet, er richtet jetzt seine sichtbare Herrschaft auf. Das hatten sie wahrscheinlich erwartet. Wie so viele Juden jener Zeit. Ja, wenn der Messias kommt, dann wird er reinen Tisch machen. Dann wird er die Römer vertreiben. Dann wird er sofort Gottes Reich sichtbar aufrichten. Und sie hatten diesen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu noch nicht verstanden. War auch schwierig für sie, müssen wir zugeben. Das alles wird passieren, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt auf die Erde. Dafür gibt es auch genaue Voraussagen in der Bibel. Nicht über den Zeitpunkt, aber was dann in der Sache geschehen wird. Ja, Jesus hatte auch ja hier, wenn Sie das nochmal in Vers 33 nachlesen, von seiner Macht gesprochen. Sie werden ihn geißeln, töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Das steht ja auch schon hier, das sagen ja auch die Propheten. Jesaja 53, Psalm 16, viele andere Stellen, da kündigt das Alte Testament schon an, dass der Messias auch auferstehen wird. Aber das hatten die Jünger wahrscheinlich vor Entsetzen schon gar nicht mehr richtig gehört mit der Auferstehung. Dieser Kreuzesweg, der stand so schrecklich vor ihnen. Das können wir nicht begreifen, dass Gott ausgerechnet diesen Weg geht. Das passt nicht in unsere humane Vorstellungswelt. Das passt auch nicht in unsere religiöse Vorstellungswelt. Von dem lieben Gott, der alles gut macht, so dass wir das in unseren Kategorien nachvollziehen und sofort als einleuchtend einordnen können. Paulus hat gesagt, das Wort vom Kreuz ist ein Skandalon, es ist ein Anstoß, ein Stein des Anstoßes. Der Koran, der ist hier viel menschlicher in seinen Vorstellungen. Der Koran sagt zum Beispiel, Sure 4, Absatz 156, da sagt er, weil sie sprachen, siehe, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, ermordet. Doch ermordeten sie ihn nicht und kreuzigten ihn nicht, sondern nur einen, der ihm ähnlich war. Und nochmal, und sie töteten ihn nicht in Wirklichkeit. Nein, der Koran hält Jesus, und zwar die Karikatur von Jesus, die es im Koran gibt. Das ist ja nicht der wirkliche Jesus, zwar für einen Propheten, aber er sagt, das kann nicht sein, dass er getötet wurde. Das kann nicht sein. Das muss einer gewesen sein, der ihm ähnlich war, aber nicht er selbst. Das ist viel menschlicher, viel näher unseren Vorstellungen. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen mit Jesus nicht klarkommen, weil ihnen dieser Kreuzesweg so fremd ist, so wie er den Jüngern fremd war. Die haben sich das nicht ausgedacht mit dem Kreuz. Das ging quer zu allen ihren Vorstellungen. Und weil der Gekreuzigte uns so fremd ist, so verborgen, versuchen wir, ihn uns passend zu machen, sodass er irgendwie noch in unsere Vorstellungswelt, in unsere kleine, enge Vorstellungswelt hineinpasst. Vielen geht es wie jedem Maler, der malt an einem Jesusbild, er kam gut voran und dann ist er fertig und tritt einen Schritt zurück und schaut sich dieses Bild an und sieht voller Erschrecken, er hat dem Jesus auf der Leinwand sein eigenes Gesicht gegeben. So machen wir es. Immer geben wir Jesus unser eigenes Gesicht, weil wir sein wirkliches Gesicht so wenig verstehen können. Im 6. Jahrhundert erscheint Jesus in der damals üblichen Pose des weisen Lehrers, unangefochten. Die Germanen machten aus dem Lendentuch einen Königsmantel. Vor 130 Jahren etwa malte man einen sanften Jesus, der durch Kornfelder schreitet. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an entsprechende Bilder. In den 70er Jahren zeichnete man Jesus mit dem Bart des Revolutionärs oder im weißen Arztmantel in der Drogenszene. Heute wird Jesus gern als Guru dargestellt, der die Religionen zusammenführt. Und immer soll Jesus so aussehen, wie wir ihn uns vorstellen. Wie wir ihn verstehen können. Wie wir meinen, dass er eigentlich sein sollte. Und immer da bleibt er uns so fern. Jemand hat mal gesagt, der Querbalken, an dem Jesus hing, ist der Querstrich durch alle unsere Vorstellungen. Und deswegen ist es so wichtig, auch dass wir miteinander Abendmahl feiern, dass, wo Jesus uns vor Augen führt, was er wirklich getan hat, wer er wirklich ist. Wenn ihr mich verstehen wollt, müsst ihr die Propheten des Alten Testamentes befragen. Der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn, sagt Jesaja. Wir werden am Karfreitag wahrscheinlich Jesaja 53 miteinander studieren. Da werden wir das nochmal ganz deutlich sehen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Das ist die Botschaft des Abendmahls. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Und die Jünger verstehen es nicht. Ja, in einigen Wochen, dann wird viel geschehen sein in ihrem Herzen, dann werden sie es weitertragen. Aber in dem Moment gilt Vers 34. Sie verstanden es nicht. Und die Jünger sind nicht die einzigen Sehenden, die blind bleiben. Lukas schildert eine peinliche Szene ab Vers 35. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge, die vorbeiging, hörte, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vor. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Eine peinliche Szene. Die aber vorne angingen, die sagen, halt die Klappe. Wir wissen nicht genau, wer die Leute waren, die vorne angingen, aber es waren irgendwie auch Sehende. Es waren Leute, wahrscheinlich Sympathisanten. Es waren sicherlich Leute, die von den Wundern auch wussten. Vielleicht waren auch ein paar Jünger mit unter denen, die vorne angingen. Die vielleicht damit rechnen, jetzt wird er bald das messianische Reich ausrufen. Und doch nicht jetzt diese Störung durch diesen Blinden da. Diese Leute, die vorne angingen, die hätten alles tun müssen, um den Kranken von sich aus zu Jesus zu bringen. Sie hätten sagen müssen, Mensch, er ist da, los, komm, schnell, wir tragen dich hin. Und was machen sie stattdessen? Sie wollen eine störungsfreie Veranstaltung. Sie wollen eine störungsfreie Veranstaltung. Es soll bitteschön alles weihevoll und würdevoll sein. Und es soll jetzt nichts dazwischen kommen und es soll das Programm nicht durcheinander gebracht werden. Und bitte, es soll jetzt niemand sich hier anheischig machen, Jesus zu stören. Entweihe bitte nicht die würdevolle Stimmung. Halt die Klappe. Und damit beweisen Sie Ihre Blindheit für Jesus. Verstehen Sie, die beweisen ihre Blindheit für Jesus. Hätten Sie Jesus richtig verstanden, dann hätten Sie auch das Bedürfnis dieses Blinden richtig verstanden. Dann hätten Sie verstanden, der braucht niemanden mehr als Jesus. Und dass Sie den nicht zu Jesus bringen, beweist, wie blind Sie für Jesus sind. Er ist doch der Retter. Er ist doch der Helfer. Wer blind bleibt für Jesus, der bleibt auch blind für die wirklichen Bedürfnisse seiner Mitmenschen. Wer nicht versteht, dass Jesus der Retter ist, der versteht auch nicht, dass mein Nächster mehr als alles andere Jesus den Retter braucht. Sie wollen, dass alles so abläuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Und was streben wir für unsere Evangelisation an im April? Natürlich, die Veranstaltungen sollen schon möglichst störungsfrei ablaufen. Aber das kann nicht das eigentliche Ziel sein. Was streben wir an? Wofür beten wir? Was hoffen wir? Wofür setzen wir uns ein? Dass alles schön ordentlich und würdevoll abläuft, ja, das soll es möglichst. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern dass Menschen zu Jesus finden und dass sie zu ihm kommen und dass sie ihm begegnen. Wie schnell kann das passieren, dass Sehende blind bleiben für Jesus? Leute, die ganz, ganz viel mitbekommen haben, die Jünger haben so viel mitbekommen und sie verpassen das Entscheidende in diesem Augenblick. Später hat Jesus sie dann ja weitergeführt. Und diese, die da vorne angingen, in Vers 39, blind für Jesus. Das ist das eine Drama, das hier sich vor unseren Augen abspielt. Und unmittelbar daneben ereignet sich ein zweites Drama. Und das hat die Überschrift, ein Blinder wird sehend. Erstens, Sehende bleiben blind, zweitens, ein Blinder wird sehend. Biblische Augenheilkunde. Dieser Vorgang mit dem Blinden, der wird auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 20 geschildert und im Markus-Evangelium Kapitel 10. Und im Markus-Evangelium erfahren wir auch den Namen dieses Blinden, der da sitzt, von dem Lukas 18 redet, nämlich Bartimäus, Sohn des Timäus. Das sagt uns Markus. Das ist der Bartimäus. Und dieser Blinde, Vers 35, der hatte seinen Platz eigentlich gut gewählt, seinen Bettelplatz. Jericho galt als ein gutes Pflaster zum Betteln. Ja, da gab es eine reiche Oberschicht. Da war Geld noch da, Geld übrig. Jericho, die Palmenstadt, eine wunderschöne Stadt, eine subtropische Oase. Bananen, Datteln, Gewürze, herrlichste Blüten gab es da. Josephus, der berühmte jüdische Geschichtsschreiber, sagt im ersten Jahrhundert, man würde nicht fehlgehen, wenn man diesen Ort, an dem die seltensten und schönsten Pflanzen so reichlich wachsen, als göttlich bezeichnete. So beschreibt es Josephus. So etwa können wir uns das vorstellen. Das ist Jericho. Ein gutes Pflaster für Bettler. Da gab es lebhaften Handel. Da wurde viel Geld bewegt. Das war auch eine günstige Straßenlage. Viele Festpilger auf dem Weg nach Jerusalem kamen in Jericho vorbei. Und wir können uns das vorstellen, die Festpilger, da saß der Spendengroschen auch ein bisschen lockerer, wenn sie auf dem Weg zum Fest pilgerten nach Jerusalem. Und so gab es hier, nach allem, was wir wissen, etliche Blinde in Jericho. In der Gegend wurden außerdem Salben hergestellt, die gegen Augenkrankheiten gut sein sollten. Das passte auch noch. Ein guter Ort für diesen Mann eigentlich. Und wir erfahren von Matthäus, aus Matthäus 20, also können Sie sich gut merken, Markus 10 und Matthäus 20 berichtet noch, dass dieser Bartimäus noch einen Mitbettler hatte. Also da waren eigentlich zwei Blinde, die dort saßen. Und die haben beide nach Jesus gerufen. Und Lukas konzentriert sich, das ist völlig legitim und das ist auch überhaupt kein innerer Widerspruch, konzentriert sich in seiner Schilderung auf diesen einen, auf diesen Bartimäus, der dann offensichtlich später in der Gemeinde bekannt wurde und auch dazugehörte, weil man sonst von Geheilten ganz selten nur den Namen erfährt. Das ist also auffällig. Und auf diesen einen konzentriert sich Lukas. Ist sowieso interessant, wie die Berichte sich ergänzen. Matthäus 20, Vers 29 sagt, als sie von Jericho weggingen, begegnete Jesus dem Blinden. Und Lukas 18, Vers 35 sagt, als er in die Nähe von Jericho kam, begegnete er dem Blinden. Also war es nun, als er von Jericho wegging oder als er in die Nähe von Jerusalem kam? Das löst sich aber leicht auf, wenn man weiß, dass es eine Altstadt von Jericho gab, von der es heute noch Reste zu besichtigen gilt, und einen neuen Stadtteil, den Herodes erbaut hatte. Und es ist offensichtlich so, dass Jesus diese Altstadt verließ und sich jetzt dem neuen Stadtteil näherte. Und deswegen kann Matthäus von der Altstadt sprechen, sagt, er ging von Jericho weg. Und Lukas von dem neuen Stadtteil sprechen, er näherte sich jetzt dem neuen Jericho. So müssen wir immer alle Evangelien lesen, um das gesamte Bild zu bekommen. Das ist ein hochinteressanter Fall für die Frage nach der Widerspruchsfreiheit der Bibel. Und Lukas konzentriert sich jetzt ganz auf diesen einen, auf den Bartimäus, auf diesen Blinden, der sehend wird. Und schauen Sie genau hin, das wird so lebendig hier geschildert von Lukas. Als er die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was da wäre. Er bemerkt die Unruhe, er geht auf den Grund, er erfährt, dass es sich um Jesus handelt. Sie berichteten ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Der hatte bestimmt von Jesus gehört, dass der Kranke heilte. Dass in Jesus eine Macht in diese Welt gekommen war, die unvergleichbar war mit allem, was es bis dahin gegeben hatte. Und der hatte gehört, dass Jesus der Messias sein sollte. Vers 38, du Sohn Davids. Dass der Sohn Davids, das war ein Titel für den Messias, für den angekündigten Retter Gottes. Der sollte ja aus der Davids-Linie kommen. Ich erinnere nur an unsere Königspredigtreihe, die Linie Judas des Südreiches. Das ist die Davids-Linie, aus der kommt der Messias. Und er ruft Jesus nun an mit seinem Messias-Titel. Und er wusste wahrscheinlich, dass beim Propheten Jesaja mehr als 700 Jahre vorher angekündigt worden war, in Jesaja 35, wenn er kommt, was wird dann passieren? Da steht in Vers 5, Jesaja 35, Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Du Sohn Davids. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Ich bin hier ein Blinder. Erbarme dich über mich, wenn du der Messias bist. Du Sohn Davids. Und während die Sehenden blind bleiben, können wir zuschauen, wie dieser Blinde sehend wird. Er forscht, er geht der Sache nach, Vers 36. Er lässt nicht locker, er sammelt die Informationen, die er bekommen kann. Er geht dem nach, er bleibt dran. Bis er es hat. Und das nächste, was er hier macht, ist, er schreit nach Jesus. Vers 38 steht noch die sanftere Form, er rief. Und als die ihm dann das Maul stopfen wollen, steht, er schrie. Er lässt sich nicht zur Ruhe bringen. Und da steht im Griechischen ein Wort, kratzo. Das können wir fast unser Krächzen. Das ist natürlich etymologisch überhaupt nicht miteinander verbunden, ja. Aber so habe ich diese Vokabel gelernt. Kratzen, krächzen. Er schrie, schrill. Er lässt nicht locker. Und damit gibt er zu, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus. Du bist meine einzige Rettung, meine einzige Hilfe, meine einzige Hoffnung. Und wir erfahren von Markus noch ein hochinteressantes Detail. Markus 10, da berichtet er diese Situation, als er dann zu Jesus hingeführt wird. Und er ist ja blind, er braucht Hilfe, aber er warf seinen Mantel ab, steht da. Also alles, was ihn hinderte, um schnell zu Jesus zu kommen. Und der Mantel war teuer, das war wahrscheinlich ein Teil seines Vermögens gewissermaßen. Mäntel waren nicht so was Selbstverständliches, was man bei Aldi auf dem Ramschtisch bekam. Er warf den weg. Alles loslassen, was mich hindert. Nur schnell hin zu Jesus. So gab er zu, dass er Jesus brauchte. Er schrie. Und wie reagiert Jesus? Vers 40. Jesus aber blieb stehen. In diesem ganzen Trubel. Er blieb stehen und sagt, bringt den her. Schauen Sie, Jesus hatte genug anderes zu tun. Der Kreuzweg für Jesus wird immer enger und immer härter. Die Lage spitzt sich immer mehr zu, auch für Jesus. Und er weiß ja, was auf ihn zukommt. Und der Trubel um ihn herum. Viele Leute wollen seine Aufmerksamkeit. Alle haben ein Anliegen. Und dann die Sorge um die Jünger, die nichts kapieren. Es war so vieles los. So viele Anliegen, so viele Aufgaben, so viel auch Bedrängendes. In dieser Situation. Und Jesus hört ihn. Und Jesus bleibt stehen. Und Jesus sagt, bringt den her. Vielleicht stehen sie genauso hilflos am Kreuzweg, wie der Bartimäus damals da saß. Vielleicht sind sie in einer Lebenssituation, wo sie den Eindruck haben, es geht einfach nicht mehr. Ich hänge fest. Ich habe so einen schlimmen Verlust hinter mir, so eine bedrohliche Krankheit, so einen quälenden Familienkrach, so eine wirtschaftliche Unsicherheit. Und sie sitzen da. Oder sie kommen im Glauben nicht weiter und sind verunsichert, weil sie bestimmt es an der Bibel nicht verstehen. Oder sie haben Schwierigkeiten mit dem Kreuz. Es fällt ihnen so schwer, das einzusehen. Sehen Sie genau hin, was Jesus hier macht, wie er auf diesen hilflosen Bartimäus eingeht, wie er den versteht, wie er sich dem ganz zuwendet mit seiner vollen Aufmerksamkeit. Der englische Theologe Darby hat uns daran erinnert, wie dramatisch dieser Augenblick war. Er hat gesagt, Josua bat einst die Sonne am Himmel stillzustehen, doch hier geschieht Größeres. Hier steht auf Bitten eines blinden Bettlers der Herr der Sonne, des Mondes und des Himmels still. Hier steht auf Bitten eines blinden Bettlers der Herr der Sonne, des Mondes und des Himmels still. Obwohl Jesus in dieser Situation den Kopf mit 100 anderen Dingen voll haben könnte, sieht er diesen einen, der ihn braucht. Und der merkt, ich darf ihm vertrauen. Und das ist das Nächste. Er forscht, er schreit, er vertraut Jesus. Er schreit zu Jesus, er vertraut Jesus. Wir wissen nicht, wie viel er zu diesem Zeitpunkt schon verstanden hatte von Jesus. Aber das wissen wir, dass er ihm irgendwie vertraut, dass er sich mit all der Hoffnung, die ihm geblieben ist, auf Jesus wirft gewissermaßen. Er setzt seine ganze Hoffnung auf ihn. Er ruft ihn an, nicht einfach nur als einen normalen Menschen, sondern er ruft ihn an als Retter. Wir wissen nicht, wie viel er verstanden hat schon von Rettung zu dem Augenblick. Wie viel er verstanden hat von seiner eigenen Sündhaftigkeit. Aber er setzt seine ganze Hoffnung völlig auf Jesus. Er forscht, er schreit nach Jesus und er vertraut Jesus. Und so wie er sich mit seiner ganzen Verzweiflung auf Jesus stürzt, da merkt er, der versteht mich. Der nimmt mich ernst. Der hat ein Wort für mich. Dem bin ich nicht lästig. Die anderen sagen, du bist ihm lästig, lass ihn in Ruhe. Die reden ihm das noch ein. Und Jesus sagt, nein, nein, du bist mir nicht lästig, komm her. Und Jesus beginnt gleich ein Gespräch. Er gibt dem die Chance zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Es ist ihm wahrscheinlich aufgefallen, wie Jesus ihn fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was ist dein Anliegen? Was bedrückt dich? Wovor hast du Angst? Und das gibt dem die Möglichkeit, sein Vertrauen auszudrücken. Er sagt, Herr, dass ich sehen kann. Das ist vordergründig seine Not. Er antwortet ganz schlicht und offen, Herr, dass ich wieder sehe. Und vielleicht denken Sie ja gut, das war damals, ich bin nicht in Jericho, sondern in Hannover. Und selbst wenn ich in Jericho wäre, käme Jesus da heute nicht mehr vorbei. Aber Jesus kommt auch noch heute vorbei an unserem Leben. Er kommt in Rufweite, wie damals bei Bartimäus. Er ist ihnen so nah, dass sie ihn jederzeit anrufen können. Wir sagen hier immer, er ist nie weiter weg als ein Gebet. Sie brauchen nicht sich zu sorgen, dass er sie überhören würde. Das sehen sie ja, dass er stehen bleibt. Sehen Sie genau hin. Das passiert doch immer wieder. Wie bei jener jungen Frau, die hat in Berlin einen Besuch gemacht und da musste dann nach Osnabrück fahren, wie das so ist, damit die Fahrt mit dem Auto billiger wurde, ließ sie sich auch über die Mitfahrerzentrale eine Beifahrerin vermitteln, die auch von Berlin nach Osnabrück fahren wollte und die beiden kamen dann gut ins Gespräch. Und die Autofahrerin hatte viele, viele Fragen über den Glauben, viele, viele Fragen über den Sinn ihres Lebens. Und die Beifahrerin, die ihr gewissermaßen zugespielt wurde durch die Mitfahrerzentrale, die war Christ und sie erzählte, wie sie Jesus kennengelernt hatte und wer Jesus ist und dass man zu Jesus beten kann. Und so hat die Autofahrerin die Chance bekommen, Jesus zu finden. Jesus kommt in Rufweite. Jesus ist der Verstehende, der weiß, wie er an unser Leben herankommt. Und Jesus lädt uns ein und sagt, pack doch aus vor mir, was dich bewegt. Was willst du denn, dass ich für dich tun soll? Wo bist du verzweifelt? Wo kommst du nicht mehr weiter? Er will sie ins Gespräch ziehen, wie dem Bartimäus. Manchmal verstehen wir Jesus nicht. Manchmal könnten wir an seiner Verborgenheit fast verzweifeln, aber er versteht uns. Und das ist viel, viel wichtiger. Er versteht uns. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt in der ganzen Bibel keinen einzigen Fall, wo jemand von Jesus sitzen gelassen worden wäre, der nach ihm schrie. Das gibt's nicht in der Bibel. Das gibt's nicht bei Jesus. Wer wie Bartimäus schreit und wer bereit ist, Jesus anzuerkennen, der wird nicht blind am Kreuzweg sitzen bleiben. Das ist ein ganz großes Versprechen, was uns hier aus diesem Text entgegenkommt. Ein ganz großes Versprechen. Wie ging es weiter mit Bartimäus? Er erfährt in wunderbarer Weise, dass Jesus ihm das Augenlicht wieder schenkt. Vers 42. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Aber das ist nicht die Pointe, das ist nicht das Ziel, auf das dieser Text zuläuft. Sondern das Ziel ist in Vers 42. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Er folgte Jesus nach. Er band sein Leben an Jesus. Das ist das eigentliche größte Wunder, das hier passiert. Er kommt zum echten Glauben an ihn. Vordergründig gelesen könnte man ja auch denken, Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Also er hat ihm vertraut, dass Jesus die Macht hat, Blinde zu heilen. Und dann ist er sehend geworden und nun war gut. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir das Augenlicht wieder geschenkt, so wie die 9 Aussätzigen, die auch von Jesus gesund gemacht worden waren und die dann doch nicht zu ihm kamen, weil sie nicht verstanden hatten, dass sie noch viel mehr von Jesus brauchten als Gesundheit. Aber bei Bartimäus, sehen Sie, ist viel, viel mehr passiert. Hier steht nämlich Vers 43, er wurde sehend und folgte ihm nach. Er hat nach Jesus geforscht, er hat nach Jesus geschrien, er hat Jesus vertraut und er ist Jesus nachgefolgt. Bei ihm ist die Sache wirklich zum Ziel gekommen. Und deswegen erfahren wir auch seinen Namen, Bartimäus, in Markus 10. Er gehörte dann zur Gemeinde. Und das ist so schön formuliert bei Markus. Da saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde am Weg und Bettel. Also der Blinde, den ihr ja kennt, viele von euch, der saß da. Er folgte Jesus nach. Er kam dazu zu seiner Gemeinde. Er wurde Augenzeuge der Macht Jesu. Und nach Jesus nachfolgen bedeutet, er hat sein Leben an ihn gebunden. Er hat ganze Sache gemacht mit Jesus. Er hat gesagt, sei du der Herr meines Lebens. Ich will dir gehören. Und du sollst mir von heute an sagen, wo es lang geht. Und du sollst über mich bestimmen. Und ich will in allem nach dir fragen. Und dir soll mein Leben gehören. Und du wirst es gut mit mir machen. Für alle Zeiten bis in Ewigkeit. Jesus, sei du mein Herr. Ich binde mich an dich. Ich will dir dienen. Ich will mich vor dir als meinem König beugen. Er folgte ihm nach. Er hat nicht nur einfach die Heilung mitgenommen, sondern er hat sein Leben Jesus geschenkt. Und das ist das Ergebnis. Ein Blinder wird sehend. Ein Blinder wird sehend. Und genau das Gleiche passiert, wenn heute einer Christ wird. Dann ist es immer das Gleiche. Ein Blinder wird sehend. Ein Blinder erfährt, dass Jesus die größte Wirklichkeit ist, die es überhaupt gibt. Und ein blinder Mensch gibt die Hoheit über sein Leben an Jesus ab und sagt, dir gehöre ich jetzt und du sollst über mein Leben bestimmen und du sollst mich führen und ich will dir vertrauen, egal was kommt. Schauen Sie, dass dem Bartimäus das äußere Augenlicht wiedergegeben wurde, das ist das äußere Zeichen, das ist ja wirklich passiert mit diesem äußeren Augenlicht, aber das ist das äußere Zeichen für eine noch viel größere Änderung, nämlich ihm wurde das innere Augenlicht geöffnet. Er hat Jesus gesehen, er hat Jesus verstanden, er hat Jesus erkannt, er gehört jetzt zu Jesus. Und vielleicht sagen Sie, naja, wenn man geheilt wird, ist das ja klar. Nein, das ist überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Bei vielen Wundern ist überhaupt kein Glaube entstanden, nur ganz oberflächlicher Scheinglaube, der nicht gehalten hat. Ist überhaupt nicht klar, dass einer, der Hilfe von Jesus erfährt, auch bei Jesus bleibt. Denken Sie nur an die 10 Aussätzigen, da ist nur einer zurückgekommen. Und Jesus hat es immer wieder klargestellt, nicht die äußere Heilung ist das Wichtigste, sondern die innere. Nicht die Krankheit ist das Schlimmste, sondern die Sünde. Nicht die medizinische Blindheit ist tödlich, sondern die geistliche Blindheit ist tödlich. Dass wir Jesus nicht erkennen, dass wir nicht wissen, wie sehr wir Gott brauchen. Entscheidend ist nicht unser Körper, der ist sowieso vergänglich. Irgendwann ist der Bartimäus auch gestorben. Sondern entscheidend ist unser Herz, dass Jesus uns ewiges Leben schenkt. Und dann auch wieder einen gesunden Körper. Ein alter Freund, den wir in Amerika besucht haben, lebt dort in so einer Siedlung, wo viele ältere Menschen auch ihr Häuschen haben. Und er versucht dort, das Evangelium weiterzugeben, auf seine ganz eigene Weise. Er sagt, hier ist unser Platz. Mein Koffer ist gepackt für die Ewigkeit, sagt er. Wenn Gott mich ruft, dann ruft er mich. Aber jetzt ist noch mein Platz hier. Und er ist so sehr fit. Er macht 5-mal in der Woche seinen Workout dort im Fitnesscenter und kommt dann mit den Leuten dort ins Gespräch und hat dort neulich gesehen, wie ein Chinese, auch so in etwa seines Alters, bestens durchtrainiert, auf dem Laufband trabte, und Karl Traver sagte dann zu dem Chinesen, oh gut, wie Sie das machen. Aber wissen Sie, dass diesen Körper die Würmer fressen werden? Wissen Sie, der ist also ziemlich direkt. Wissen Sie, dass diesen Körper die Würmer fressen werden? Und der Chinese hat natürlich nicht schlecht gestaunt, aber hat dann gesagt, ja, wie meinen Sie das? Und da hat ihm erklärt, er hat gesagt, wir alle werden so gut wir jetzt trainieren, ich mache ja auch meinen Workout 5-mal in der Woche, sagt Karl Traber, dann wir werden sterben, früher oder später. Diesen Körper werden die Würmer fressen. Aber er sagt, deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur unser äußeres Workout machen, sondern dass wir auch was tun für den inneren Menschen, für unser Herz, dass wir unser Verhältnis zu dem unser Leben eigentlich gehört, ins Reine bringen. Und dann hat er ihm, ich glaube, er hat ihm sogar in der Situation noch eine Bibel gegeben, und er sagt, der Chinese hätte sich dann ganz, ganz ehrfurchtsvoll verneigt und wohl bedeutet, dass er weiter drüber nachdenken wolle. Aber das ist das, es kommt auf das Innere an. Das ist auch bei Bartimäus ganz klar. Und Jesus hat trotzdem so viele äußere Wunder getan. Beim Bartimäus hätte er ja auch anders vorgehen können. Es hätte ja auch die Sache so ausgehen können, dass Bartimäus Kraft und Trost bekommen hat, um sein Leid zu tragen. So wie zum Beispiel Paulus. Paulus hat Jesus ja nicht gesund gemacht. Wahrscheinlich hatte Paulus, möglicherweise hatte Paulus sogar ein Augenleiden auch, das ihn behindert hat in seinem Dienst für Jesus. Und wo er Jesus öfter gebeten hat, Herr, nimm mir das. Und dem hat Jesus das nicht weggenommen. Jesus hatte seinen Plan damit. Wir wissen nicht warum, aber Paulus konnte das annehmen. Und er hat gesagt, ich akzeptiere das. Das ist Gottes Weg für mich offensichtlich, mir diese Krankheit nicht abzunehmen. Aber das Entscheidende ist, dass er mein Herr ist und mir meine Schuld vergeben hat. Aber Jesus hat viele Wunder getan, um seine Macht dadurch zu zeigen, um uns einen Vorgeschmack zu geben, wie es einmal in seinem Reich sein wird, wenn es keine Krankheiten mehr geben wird. Und ich denke, er hat diesen Bartimäus auch deswegen gesund gemacht, um uns ein Beispiel, ein Bild gewissermaßen dafür zu geben, wie Jesus jemand, der in tiefster Nacht sitzt und nur noch um Erbarmen schreien kann, wie Jesus so jemand ans Licht bringen kann. Und dass wir begreifen, er ist der Heiland, er ist der Retter. Und er will uns zum ewigen Leben hin retten. Und darum muss er auch den Weg gehen bis Jerusalem dann, wo er unsere Schuld ans Kreuz trägt. Was für ein Drama. Ein Blinder wird sehend. Als Jesus auf dem Kreuzweg durch Jericho kommt, da schlägt die Stunde des Bartimäus. Da bekommt er seine Chance. Die Umstände waren nicht besonders günstig. Die Massen versperrten den Weg. Der Lärm übertönte seine Stimme. Die Begleiter drängten Jesus zum Weitergehen. Aber Jesus hat ihn verstanden und Jesus bleibt stehen. Und Jesus macht ihn heil. Heute Morgen wurden wir Zeugen von zwei Dramen, die sich zeitgleich abgespielt hatten. Wir haben gesehen, erstens Sehende bleiben blind und zweitens ein Blinder wird sehend. Und die Frage, die jeder von uns sich stellen muss, lautet, bin ich noch ein sehender Blinder? Bin ich noch ein sehender Blinder oder bin ich ein Blinder, der sehend wurde? Bin ich ein sehender Blinder, blind für Jesus, blind dafür, dass ich ihn wirklich persönlich brauche? Blind dafür, dass die Menschen um mich herum nichts dringender brauchen, als dass sie den Weg zu Jesus finden? Dass sie eben nicht verloren gehen auf ewig, dass sie nicht in der Hölle enden, wie Jesus gesagt hat. Kenne ich so viel von Jesus und bin doch blind für ihn? Oder bin ich ein Blinder, der sehend wurde? Bin ich einer, dem die Augen für Jesus aufgegangen sind? Bin ich einer, der weiß, Jesus ist das Schicksal meines Lebens? Und ob ich zu ihm finde als meinen Retter und ihm glaube, oder ob ich immer in einer Distanz zu ihm bleibe, daran entscheidet sich für mich Himmel und Hölle. Daran entscheidet sich für mich, ob mein Leben, so religiös es vielleicht auch nach außen erscheinen mag, am Ende scheitert oder ans Ziel kommt. Bin ich ein sehender Blinder oder bin ich ein Blinder, der sehend wurde? Und wenn ich ein Blinder bin, der sehend wurde, dann heißt es, ich folge Jesus nach. dann heißt es, mein Leben hängt an ihm, mein Leben gehört ihm. Ich weiß, ich mache noch viele Fehler und ich weiß, ich leiste mir leider viele Inkonsequenzen in meinem Leben. Und ich weiß, es ist leider vieles noch lange nicht so, wie es sein sollte. Und Jesus hat noch viel Arbeit mit mir, aber ich gehöre zu ihm und er ist mein Herr. Und wenn ich meine Entscheidung treffen muss, dann sage ich, Herr, bitte hilf mir zu verstehen, was dein Weg ist. Und bitte lass mich dann auch wirklich gehorsam sein, wenn ich es verstanden habe. Und bitte lass mich die Prioritäten meines Lebens nicht mehr nach allen möglichen Kategorien und Kriterien bestimmen, sondern nach dem, was du willst. Mein Leben hängt an dir. Und dieser Gegensatz zwischen den beiden, zwischen den Sehenden, die blind blieben, und dem Blinden, der sehend wurde, macht uns noch eines deutlich. Ich muss erst blind werden, um sehen zu können. Ich muss erst blind werden, um sehen zu können. Ich muss mich erst in meiner Blindheit begreifen. Ich muss erst mal merken, wie blind ich eigentlich für die entscheidenden Wahrheiten vor Gott dastehe. Und erst wenn ich diese Blindheit erkenne, die in meinem eigenen Herzen ist, wenn ich erkenne, wie borniert ich eigentlich bin ohne Jesus und wie engstirnig und wie selbstverliebt und wie selbstgerecht und wie kurzsichtig. Erst wenn ich das erkenne, dann kann ich erst sagen, wie wir es gehört haben vorhin in der Lesung von Bruder Donder, wie dieser Zöllner, der so verachtet war von vielen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, ich stehe hier und ich kann nicht viel aufzählen, was ich dir als religiöse Leistung präsentieren könnte. Aber ich weiß nur so viel, ich brauche dein Erbarmen und ich bitte dich, sei mir Sünder gnädig. Dieser Zöllner, der war blind geworden. Und darum wurde er sehend, darum gingen ihm die Augen auf für Jesus. Schauen Sie, menschlich gesprochen ist Bartimäus ein hohes Risiko eingegangen. Er ist das Risiko eingegangen, total enttäuscht zu werden. Er ist das Risiko eingegangen, noch ärmer zu werden. Er hätte seinen Mantel auch noch verlieren können. Ja, wäre irgendein anderer gekommen, hätte ihn weggeschnappt, die Menge drumherum, der hätte ihn nie wiedergesehen. Ich weiß nicht, ob er ihn überhaupt wiedergesehen hat, den Mantel, wir lesen das nicht. Er ist das Risiko eingegangen, sich lächerlich zu machen. Die sagen, die ganzen Honoratioren sagen, jetzt sei endlich still, das passt hier nicht hin, und er schreit immer lauter. Er ist das Risiko eingegangen, sich total unbeliebt zu machen bei den Leuten. Er hat wirklich viel riskiert. Aber er hat den ganzen Himmel gewonnen. Er hat offene Augen für Jesus bekommen. Und er hat diese Anrede der Gnade Gottes erfahren. Und es ist alles gut geworden. Und er hat erfahren, Jesus sieht tiefer. Und sehen Sie, das ist das Wichtigste, was uns Lukas hier in diesem Bericht verbirgt. Am Schluss ganz gleich, ob sie noch ein sehender Blinder sind oder schon ein ehemals blinder Sehender. Jesus sieht tiefer. Jesus sieht immer tiefer. Jesus hat die Jünger in ihrem Nichtverstehen genauso durchschaut, wie er den Bartimäus durchschaut hat in seiner Sehnsucht. Jesus sieht immer tiefer. Jesus sieht, das garantiere ich Ihnen, Jesus sieht auf den Grund ihres Herzens. Jesus durchschaut ihre Motive und meine natürlich genauso. Und Jesus sieht tiefer, das heißt nicht nur, dass er uns analysiert. Also Jesus nach dem Motto, Jesus durchschaut dich schon. Das stimmt schon, er analysiert uns richtiger und zutreffender als jeder andere. Er blickt auf den Grund meines Herzens. Aber Jesus sieht tiefer bedeutet auch noch etwas anderes. Sein Blick ist ein suchender Blick. Er sieht hinter meine Fassade. Er sieht auch hinter meine Angst. Er sieht tiefer. Und im Matthäusbericht über den Bartimäus, da steht so ein wunderschöner Ausdruck, als Jesus diese Blinden da sah. Da, wissen Sie, was da steht? Da steht, und es jammerte Jesus. Es jammerte ihn. Die taten ihm von Herzen leid. Er hatte so ein Mitgefühl mit ihnen und es jammerte ihn. Er sieht tiefer. Und er sucht uns auf in unserer Not. Wie wir da sitzen, irgendwo in Jericho. Wie wir da sitzen und unseren Lebensunterhalt irgendwie zusammenbekommen müssen. Wie wir da sitzen und einfach unseren Alltag irgendwie schaffen müssen. Jeder von uns. Ob Sie morgen in der Uni für Ihre nächste Klausur lernen. Ob Sie im Altenheim mit den manchmal nicht leichten Mitbewohnern klarkommen müssen. Ob Sie mit Ihrer Krankheit fertig werden müssen. Ob Sie an Ihrem neuen Arbeitsplatz durchkommen müssen. Jeder von uns muss seinen Alltag irgendwie zusammenkriegen. Und er sieht uns. Und Jesus will persönlich in unser Leben treten. Und er nimmt sich die Zeit für uns. Streichen Sie sich diesen Vers 40 in Ihrer Bibel irgendwie ganz dick an. Da steht, Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Und als er näher kam, fragte er ihn. Ja, Jesus bleibt stehen. Jesus lässt ihn zu sich führen. In der Schlachterübersetzung 2000 ist das so übersetzt. Jesus befahl, dass er zu ihm gebracht würde. Die haben gesagt, bleib doch weg, lass ihn in Ruhe. Und Jesus sagt, nein, nein, der sucht mich, der kommt jetzt her, bringt ihn her. Lass sie nicht weg, genauso wie Jesus hinterher, als sie die Kinder wegbringen wollten, oder vorher wurde das schon beschrieben, gesagt hat, lass sie zu mir kommen, er befahl das. Und wenn sie nach Jesus suchen, wenn sie nach Jesus schreien, dann wird Jesus nicht zulassen, dass irgendjemand, irgendein Mensch, irgendein religiöser Typ sie von Jesus abhält. Er wird das nicht zulassen. Er befahl, bringt ihn zu mir. Und dann fragt er ihn. Dann kann der Bartimäus ihm erstmal das Herz ausschütten. Herr, was ich will, du weißt, was mir auf dem Herzen liegt, dass ich sehend werde. Herr, dass meine Ehe endlich wieder gut wird. Herr, was ich will, dass meine Angst mich nicht mehr so fertig macht. Herr, was ich will, dass ich mich mit meinem Kind endlich wieder versöhnen kann. Herr, dass diese ständige Überforderung, die ich nicht mehr loswerde und die Montag nach mir greift und mich bis Freitag einschnürt. Herr, dass das irgendwie wieder wird. Bitte. Und Jesus hört sich das an und er nimmt das ernst und dann führt er dem Bartimäus den nächsten Schritt. Dann führt er den Bartimäus bis dahin, dass der Bartimäus erkennt, ich brauche Jesus noch in einem viel größeren Maße, als ich das geahnt hatte. Ich brauche Jesus als meinen Retter. Ich brauche Jesus als den, der mein zerstörtes Verhältnis zu Gott wieder heil macht. Ich brauche ihn als den, der für meine Schuld vergibt. Ich brauche ihn als den, der mich in den Himmel bringt. Ich brauche ihn als den, der mich rettet. Und dann fällt dieser Entschluss bei Bartimäus und er folgte ihm nach. Und er gibt alles an Jesus ab. Und das Markus-Evangelium kann dann von Bartimäus schon wie von einem guten alten Bekannten reden. Bartimäus, der Blinde, der folgte ihm nach. Bartimäus, den ihr kennt. Bartimäus, der ja jetzt, als das Markus-Evangelium entsteht, zur Gemeinde gehört. Dieser Bartimäus, um den ging es damals, Leute. Und er folgte ihm nach. Und er ist jetzt auch ein Augenzeuge im wahrsten Sinne des Wortes für die Macht Jesu. Die entscheidende Frage am Schluss, ich sag's noch einmal, ist für mich und für Sie. Folge ich Jesus nach wie Bartimäus? Hängt mein Leben an ihm? Und sind mir die Augen dafür aufgegangen, wer Jesus ist? Dann kann mich diese Welt nicht mehr blenden. Dann kann mich diese Welt nicht mehr blenden mit all dem, was sie mir anstelle von Jesus anbietet. Und dann können mich auch die Tränen des Leids nicht mehr blind machen, weil Jesus mich dann festhält. Sogar, wenn ich äußerlich blind bleiben sollte, äußerlich in schwierigen Umständen bleiben sollte, wie jener alte Korbmacher, mit dem ich schließe, von dem Wilhelm Busch, der Essener Pfarrer, mal erzählt hat, wie er durch seinen Pfarrbezirk dort in Essen ging und in welche Wohnung er auch kam, überall klagten die Leute und sagten, ach, damit bin ich nicht zufrieden und dort ist es schlecht. Und dann wusste er, diesen alten Korbmacher, den musste er noch besuchen. Und dann kam er in seine Korbwerkstatt und dieser Mann war blind, aber er war froh. Und Wilhelm Busch beschreibt das so schön. Hier kein Klagen, kein Schimpfen. Der alte Mann erzählt mir, wie viel Barmherzigkeit ihm Gott in seinem Leben getan hat. Und je länger er spricht, desto mehr wird sein Erzählen ein fröhliches Loben des großen Gottes, der durch Jesus sein Vater geworden war. Äußerlich war er blind, aber innerlich hatte Jesus ihm die Augen geöffnet. Und als ich gehen will, sagte Herr Pfarrer, ich habe einen Wunsch. Lesen Sie mir bitte doch einmal meinen Lieblingspsalm vor, dem Psalm 34. Und dann holt Wilhelm Busch seine Bibel raus und fängt an zu lesen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Und immer noch lässt er mich nicht gehen, sagt Wilhelm Busch. Herr Pfarrer, wir müssen noch einen Vers zusammen singen. Und dann geht er mit sicheren, tastenden Bewegungen zu seinem kleinen Harmonium, räumt einen ganzen Berg von Weiden und Körben beiseite, nimmt das rote Tuch ab, das er darüber gedeckt hat. Und nun sitzt der alte Mann vor dem Harmonium, sicher gleiten seine Finger über die Tasten. Und während seine blinden Augen aussehen, als schauten sie schon in die Ewigkeit, fängt er mit kräftiger Stimme an zu singen. Weil denn weder Schluss noch Ende sich in Gottes Liebe findet. Ach, so heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen, Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Das ist das Ziel. Er nimmt uns mit in die Ewigkeit. Dieser Mann war Jesus begegnet, wie Bartimäus. Dieser Mann hatte Jesus verstanden, hatte Jesus gesehen. Diesen Mann hatte Jesus heil gemacht. Möge das doch auch in unserem Leben geschehen. Er folgte ihm nach. Amen.